Dauerthema. Ich finde es schön, dass es heißt hier Kraftkammer, wo wir sind. Hast du schon gesehen? Mehrzweckhalle, Kraftkammer. Heute Morgen seid ihr auf jeden Fall in der Kraftkammer. Und wenn ihr Muskeln haben wollt, dann kriegt ihr sie. Aber richtig. Und die braucht ihr alle. Garantiert. Ich möchte mit Gebet beginnen. Und dann gehen wir gleich ins Thema. Vater, ich danke dir heute Morgen. Ich ehre dich und ich erhebe dich und ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns diese Zeit schenkst. Es ist so ein kostbares Geschenk, dass wir hier in Freiheit zusammensitzen dürfen, dass wir als Frauen lernen dürfen, dass du uns ehrst, indem du uns begegnest, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass wir mit diesem Heiligen Geist zusammen wirklich Himmel und Erde bewegen können. Herr, ich danke dir, dass du uns heute Morgen dein Wort gibst, dass wir es lesen können, dass wir es haben dürfen, dass keiner es verstecken muss von uns. Wir brauchen vor niemandem uns zu fürchten, dass er uns es wegnehmen kann. Und deshalb bitte ich dich, Heiliger Geist, gib uns eine solche Wertschätzung für das Wort und für das Gebet, wie wir es noch nie in unserem Leben hatten. Und ich bete, Herr, dass du unsere geistlichen Augen heute Morgen so sehr salbst, dass wir diese Dinge sehen und begreifen können und umsetzen werden. Und dass Österreich total verändert wird, Herr, weil nur 50 Frauen anfangen zu beten für eine Nation und die Nation wird sich verändern. Ich danke dir, Herr, und ich preise dich heute Morgen und ehre dich. Und Jesus, unser Geliebter, ich schätze dich und ich ehre dich und ich liebe dich. Ich danke dir, dass du uns so nahe kommst und dass wir dich so erleben dürfen und dass wir so viel lernen können und dass wir so viel erleben dürfen. Ich bete dich an heute Morgen. Und alles, Herr, was hier nicht hingehört, das verweisen wir dieses Raumes. Alle Geister, die stören wollen, alle Ablenkungsmanöver, alle religiösen Geister, denen befehlen wir im Namen Jesu, diese Halle zu verlassen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ihr dürft uns nicht stören und unterbrechen. Keine Ablenkung, sondern wir wollen auf das eingehen, was Gott uns zu sagen hat und ihm allein gehören. Amen. Amen. Ich möchte gleich am Anfang mal eine Frage stellen und so, wer von euch ist schon mit dem Heiligen Geist erfüllt? Also wer hat die Taufe im Heiligen Geist schon erlebt? Andersrum, wer hat sie nicht erlebt, weil die meisten haben es? Gut, ganz wenige. Okay, ihr könnt es erleben, wenn ihr möchtet. Es ist einfach so, weil ich bei Fürbitte auch auf den Heiligen Geist ein bisschen eingehen werde und deswegen wollte ich jetzt mal wissen, auf welcher Basis ich mit euch da arbeiten kann, wie weit ihr schon da Ahnung habt. Ich möchte euch erst einmal ganz doll entspannen. Das alles, was ich inzwischen über Gebet weiß, das wusste ich alles nicht zu der Zeit, wo ich Gott ganz doll erlebt habe. Und deshalb möchte ich euch entspannen. Gebet ist nicht etwas, was man lernen muss und dann endlich kann und dann erst passiert was. Gebet ist einfach, dass du zu Gott redest. So wie du denkst, so wie du bist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin da ganz frei Gott gegenüber gewesen. Ich komme nämlich aus einer ganz religiösen Gemeinde, wo wir ganz starke Richtlinien hatten, wie der liebe Gott sein soll und wie er nicht sein soll und wie man sich zu benehmen hat im Hause Gottes und so weiter und was ich alles zu halten habe. Und eines Tages, da wurde ich richtig frustriert und da habe ich gesagt, Gott, irgendwie hast du mich doch geschaffen. Und wenn du mich so geschaffen hast, wie ich wirklich bin, dann musst du mich auch so mögen. Und dann will ich auch so bleiben und dann danke ich dir, dass ich so bin und dass ich anders bin als die anderen und ich will dir einfach alles so sagen, wie ich es denke. Und das hat mich so freigesetzt, Gott wirklich zu sagen, was ich wirklich denke und was ich wirklich meine. Das stinkt mir, das passt mir nicht, das ist für mich schrecklich, dieses ganze Enge. Und ich bitte dich, dass du mir zeigst, wie du bist. Und ich hatte diesen Wunsch in meinem Herzen und den habt ihr alle, Gott zu erleben, wie er wirklich ist. Und wisst ihr, wenn ihr das entdeckt, wie er wirklich ist, da seid ihr so aufgeregt über ihn, da könnt ihr gar nicht mehr aufhören, mit ihm zu reden. Weil ihr plötzlich merkt, er ist der Schöpfer Himmels und der Erden, er ist dein Schöpfer. Und er hat alles in seiner Hand. Und er sagt, du darfst ihn bitten, um was du willst. Und er will es dir geben. Aber ich möchte euch heute Morgen nicht nur meine Erfahrung mitteilen, sondern ich möchte heute Morgen eine ganz gründliche Grundlage legen mit euch aus dem Wort Gottes heraus. Ein ganz wichtiger theologischer Hinweis, ich sage euch ja immer, ich habe keine Theologie studiert, aber ich habe immer meine Ohren offen, wenn gute Theologen sprechen. Und ein guter Lehrer Gottes hat, das ist der Ingolf Elzel, der Präses der Pfingstgemeinde Deutschlands, der hat uns neulich unterwiesen, wir Frauen, und zwar über geistliche Leiterschaft haben wir ihn eingeladen, da hat er referiert zu uns Frauen. Und da hat er uns gesagt, wenn in der Bibel nur ein Vers über etwas steht, dann ist es nicht wichtig im Verhältnis zu den anderen Dingen, die in der Bibel stehen. Nicht, dass irgendwas nicht wichtig ist aus der Bibel, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber wenn zu einer Sache nur ein Vers steht, nur einmal steht, die Frau bedecke ihr Haupt zum Beispiel oder so etwas, das ist dann nicht wichtig zu den anderen Versen, die in der Bibel stehen. Und über Gebet und Fürbitte steht von vorne bis hinten Mengen, Sätze. Und ihr werdet es heute Morgen merken, wie viel darüber steht, über Gebet. Und deshalb, Gebet ist ganz wichtig. Aber Gebet ist nicht etwas, was ein Ritual werden darf. Wir dürfen nicht, wie die Muslime, fünfmal am Tag denken, wir müssen jetzt unsere Gebetszeiten einhalten. Oder andere Religionen, die sagen, du musst jeden Morgen und jeden Abend beten, sonst. Gebet ist so normal, wie du das mit deinem Mann auch machst. Einen Tag redet man viel miteinander, einen anderen Tag hat man kaum was gesagt. So ist es auch mit Gebet. Es ist was ganz Normales. Es ist wie eine Unterhaltung mit Menschen, die man liebt. Also Gebet ist kein Ritual. Aber Matthäus 6, Vers 5 bis 15. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Ansonsten hört zu oder lest es zu Hause nochmal nach. Matthäus Kapitel 5 von Vers 5 bis Vers 15. Da steht 6, ja natürlich, 6, Vers 5 bis 15. Ich habe mich selbst schon gerade geguckt. Und wenn ihr betet, sagt Jesus hier, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen, also das sind die Kirchen, und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wisst ihr, was das mit anderen Worten heißt? Das sind Menschen, die beten nur in einer Versammlung, nur wenn andere hören, wie geistlich sie sind. Lieber Herr Jesus! Und zu Hause haben sie noch gar nicht gesprochen. Ne? Das sind diese Leute. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmer, in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, sieht und wird es dir vergelten. Die erste Regel bei Gebet: Gott hört jedes Gebet, jeden Seufzer, jedes Ach Herr hört er. Und auch wenn du viel redest, hört er auch. Er hört wirklich jedes Gebet. Aber er sagt uns ganz deutlich gleich, dass wir gar nicht so viel sagen sollen. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Daher habe ich diesen Satz. Ne? Die Leute, die den Rosenkranz beten oder Leute, die alles immer nur das Vaterunser runtersappeln. Ständig meinen, wenn sie das Vaterunser gesagt haben, dann würden sie irgendwie was Besonderes erleben. Das meint Jesus damit. Das ist kein Gebet. Im Gegenteil, das kann dir zur Sünde werden, wenn du den Herrn nicht ehrst, wenn du gar nicht dran denkst, wo er ist, sondern nur betest, um zu beten. Womöglich mit einem Gebetsbüchlein am Morgen, ne? Bloß ein Gebet sprechen schnell. Liebe Heiland, bewahr uns alle, dass wir alle ganz sicher bleiben und ich danke dir dafür. Amen. Ne? So dieses Ritualbeten, was wir natürlich unseren Kindern beibringen können, dass sie Kindergebete beten sollen. Und ihr wisst, dass das hilft. Ne? Wenn sie das Kind erinnern an das Gebet, das ist schön. Aber wir Erwachsenen sollen es lernen, nicht nur wiederholende Gebete zu sprechen, sondern Gebete wirklich aus unserem Herzen. Und übrigens, Gebet soll nachher eine Liebesbeziehung werden. Es soll ein Gebet werden, was du zu deinem Herrn sagst, weil du ihn liebst. Also wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen gehört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Aufpassen, macht es nicht so. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Generell, Gott weiß, wie schlecht es dir geht. Er weiß, in welcher Not du bist. Er weiß deine Tränen. Er weiß genau den Umstand, in dem du bist. Du brauchst ihm nichts vormachen. Aber er möchte gebeten werden. Also er macht es nicht, indem er automatisch alles tut. Das gibt es auch dann Christen. Die sitzen einfach nur da und sagen, lieber Heiland, mir geht's so schlecht. Oh, mir geht's so schlecht. Das bringt dich auch nicht weiter. Du sollst auch sagen, Herr, aber ich schaue zu dir und ich erwarte deine Hilfe. Er möchte gebeten werden. Er möchte, dass wir zu ihm reden. Aber er weiß genau, wie es dir geht. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Einmal eine ganz, ganz revolutionäre Sache, dass wir ihn Vater nennen dürfen, dass er eine Vater-Tochter, Vater-Kind-Beziehung zu uns hat. Jesus sogar Bruder-Schwester-Beziehung, dass wir eine Beziehung zu ihm bekommen, dass er dein Vater ist, dass er dich besser behandelt als dein himmlisch, als dein irdischer Vater. Er möchte ein Vater sein für dich. Und dann brauchst du dir nur ab und zu vorstellen, wie ein guter Vater sein würde. So ist er und noch besser zu dir. Und er möchte, dass du das immer erinnerst. Deswegen sagt er immer, sag Vater zu mir. Sag Vater im Himmel. Und im Himmel heißt, dass er in der Macht und Autorität steht. Geheiligt werde dein Name. Beginne ganz oft mit Lobpreis. Beginne mit ihm danken. Weißt du, was das tut? Das zieht dich sofort aus deiner Misere in eine neue Atmosphäre, in seine Gegenwart. Meine meisten Gebetszeiten sind nur noch Lobpreis, nur noch Anbetung. Ich bitte gar nicht mehr um all die ganzen Dinge, weil ich weiß, die weiß er. Es ist nur noch Lobpreis. Ich bete ihn an, ich verherrliche ihn, freue mich an ihn. Das muss nicht lange dauern. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Übrigens, sein Reich ist ein Reich, in dem alles da ist. Herrlichkeit, Schönheit, Freude, Frieden. Das soll kommen. Herr, dein Reich soll kommen auf die Erde. Dein Friedensreich, deine himmlischen Herrscher sollen kommen. Dein Reich soll kommen. Deine Welt soll hierher sein. Deine Gegenwart soll bei mir sein, den ganzen Tag in meinem Haus. Du kannst deinen ganzen Himmel einladen in dein Haus. Ein ganz praktisches Beispiel mal. Ich will mir heute Morgen so ein paar Sachen erzählen, wie ich Gott erlebt habe. Ich war ja 20 Jahre oder 16 Jahre habe ich in Afrika gelebt. Bei Reinhard Bonke im Team und wir haben in verschiedenen Ländern Afrikas gelebt und ich wurde dann ziemlich bald eingeteilt, in den Gebetsversammlungen vorbereitend zu wirken. Also das heißt, ich bin Städte gefahren, die ich nicht kannte, keinen Menschen kannte ich dort und dann habe ich dort angefangen mit den Leuten zu beten für die Stadt, damit Gott die Stadt erreicht und damit die Evangelisation einen großen umwälzenden Eindruck bekommt oder einen Druck hat auf die Stadt oder eine umwälzende Bewegung auslöst. Und ich bin dann manchmal über 800 oder 900 Kilometer alleine durch den Urwald gefahren. Und normalerweise tut man das nicht in Afrika, weil es ist sehr gefährlich. Es gibt sehr viele Überfälle, es gibt sehr viele Banden auf den Straßen, es ist sehr gefährlich, es gibt wirklich viele, viele Gefahren. Die Straßen sind nicht normal, es sind keine normalen europäischen Straßen. Ihr glaubt gar nicht, wie ich die Autobahnen hier in unseren Ländern genieße, ohne Schlaglöcher. Das kann dir passieren, dass du, weiß ich, 30 Kilometer fährst auf einer guten Straße und plötzlich kommt ein riesen Krater auf der Straße, weil der Fluss eingestürzt ist und die ganze Straße ist weggezogen und du kannst in Sekunden einen schweren Unfall haben. Und die Straßen sind so. Aber ich habe gewusst, ich bin von Gott beauftragt und ich habe gewusst, in meinem Auto sind ganz viele Engel und auf meinem Auto und um mein Auto rum. Und ich habe eine riesen Gaudi gehabt, durch Afrika zu fahren. Ich habe immer gesagt, schaut mal, ihr seid jetzt meine ganzen Versorger. Ihr passt auf, dass keine Banden mich überfallen werden und ich werde den Schutz Gottes haben. Und wenn ich an den Straßen, dann in den Städten ankam und mich die Pastoren begrüßt haben und gesagt haben, bist du alleine hier gefahren, die ganzen Kilometer? Und ich habe gesagt, ja, ich hatte eine tolle Fahrt, das war wunderschön. Haben die mich in Geistern angeschaut, haben gesagt, weißt du nicht, wie gefährlich das ist? Dann habe ich gesagt, wisst ihr nicht, wie viele Engel ich in meinem Auto habe? Was meinst du, was wir für Spaß hatten? Der Engel und ich, wir alle hatten eine gute Fahrt. Die haben mich immer ganz entsetzt angeguckt. Aber wenn du mit der Realität des Himmels rechnest, dann hast du sie bei dir. Der Engel ist bei dir. Wir wissen das, unsere Kinder haben Schutzengel. Aber wir dürfen auch mit den Engeln rechnen, dass sie bei uns sind, dass sie uns bewahren, behüten. Und mir ist in den 16 Jahren niemals etwas passiert. Und ich bin Hunderttausende von Kilometern gefahren, nur aus Gnade. Das war seine Liebe, seine Geschenke. Rechne mit ihm. Er liebt es, wenn kleine, verrückte Frauen sagen, ich rechne mit dir. Ehrlich. Er liebt es, wenn wir anfangen, mutig zu sein und zu sagen, Gott, ich kann es nicht, aber du kannst mir helfen. Und dabei habe ich manchmal ganz schön geschützt, muss ich auch sagen. Einmal habe ich mich verfahren, dann bin ich in einem Fluss gelandet. Dann musste ich alleine durch den Fluss fahren, im Wasser, mit dem Wagen. Und ich habe so gezittert und dann hatte ich noch eine Reifenpanne, ist mir der Reifen geplatzt. Und dann wusste ich nicht, wie ich den wechseln soll. Also ich habe schon geschwitzt und gezittert manchmal und gesagt, Herr, jetzt musst du mir helfen. Ich darf hier nicht umkommen. Kein Mensch weiß auf der Welt, wo ich bin. Ich sitze hier mitten in einem Fluss. Du musst mir helfen. Der Fluss war nicht tief, ne? Es war so tief ungefähr an der Stelle, wo ich durchgefahren bin. Aber man weiß ja nie, wie das dann ausgeht. Und dann kam Afrikaner aus dem Busch rausgelaufen, ein junger Mann, und hat mir geholfen, den Reifen zu wechseln. Ich brauchte nur jemanden, der mir diese komischen, ich kenne das alles nicht. Ihr wisst schon, Reifenwechsel ist nicht so ungefähr die Frauensache. Wir brauchen das hier in Europa fast gar nicht. Wir rufen den ADC an oder euren, ich weiß nicht, wie es in Österreich heißt, ne, euren Fahrdienst und dann hilft der. Also wir rechnen mit Gottes Hilfe. Wir dürfen ihn anrufen. Wir dürfen es erwarten. Und er liebt es. Er liebt es, zu deiner Hilfe zu eilen, dir zu helfen und dich zu begleiten und dir zu Unterweisung zu geben. So. Also, dein Wille geschehe, sollen wir beten. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das bedeutet unser geistliches Brot, wie auch unser irdisches Brot, unsere Versorgung. Er will sich um deine Versorgung kümmern. Es gibt ganz viele Bibelstellen, ne? Trachte zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit. Alles andere wird dir zufallen. Er will sich um dich sorgen. Und vergib uns, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Gott möchte, dass wir das täglich daran denken, dass wir in Vergebung leben. Wisst ihr, das ist das überhaupt der Schlüssel für den Erfolg deines Lebens. Wenn du gegen jemanden was im Herzen hast, sei es dein Mann oder sei es deine eigene Verwandtschaft, die dich vielleicht verlassen hat, und du lässt sie nicht los, blockierst du dich gegen die Freude und den Segen Gottes. Du schadest dir nur selber. Und noch ein anderes Ding, du schadest auch den anderen, wenn du denen nicht vergibst, weil Gott kann nicht an ihr Herz heran. Nur wenn wir vergeben. Das ist übrigens kein Gefühl. Es hat im Reich Gottes ganz wenig mit Gefühlen zu tun, obwohl wir gestern Abend so viel Gefühl empfanden haben. Aber im Reich Gottes geht es immer darum, dass wir das erst einmal tun, was Gott sagt. Dann kommen die Gefühle. Dann kommen Gefühle und ganz tolle Gefühle. Dann kommt Glücksgefühle und Wissen. Ich bin geborgen, er liebt mich. Aber erst einmal geht es darum, dass du sagst, ich will vergeben. Und ich meine das jetzt ganz, ganz ernst. Ich gebe euch mal wieder ein Beispiel. Und das habt ihr auch mehr oder minder schon erlebt. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich bin nur ich, die sowas erlebt. Aber ich habe nachher festgestellt, das erleben ganz viele Menschen. Wir waren in einem wunderbaren Team von Mitarbeitern. Es war noch ein anderes Ehepaar dabei, wo wir waren. Und was wir nicht geahnt haben, ist, dass die Frau sich plötzlich gegen mich wandte und fing an, böse Gerüchte über mich ins Leben, in die Welt zu setzen. In so schlimmer Form, dass als ich das erste Mal davon hörte, dass sie solche bösen Sachen über mich sagt, das waren Christen, da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann man überhaupt nicht glauben. Wer glaubt denn so einen Quatsch? Dass ich Geld klaue, dass ich die Arbeit verweigere, dass ich die Arbeit boykottiere, dass ich nur faul bin und ach, also völlig schwachsinnige, blöde Gerüchte wurden in die Welt gesetzt. Aber das wurde ganz schlimm. Darunter war richtig ein Geist der Lüge. So schlimm, dass ich isoliert wurde vom ganzen Team und dass nachher das nur noch geglaubt wurde, was diese Frau gesagt hat. Und sie hat das auch immer so gut darstellen können. Und wenn ich dann dazu kam, dann haben mich die Leute alle entsetzt angeschaut. So nach dem Motto, Mann, was macht die Gabi? Was ist das für eine Frau? Und da wir sehr isoliert waren, wir wohnten ganz alleine und wir das Team nur selten sahen, hatte sie immer Zeit, diese Lügen erst einmal überall hinzusehen. Und dann, wenn die Leute mich dann trafen, dann waren schon so viele Dinge zwischen uns, dass das wirklich, das war wie so ein schlimmes Mobbing. Und das wurde so schlimm, dass ich also schließlich anfing, total zu zweifeln, ob ich überhaupt Gottes Berufung überhaupt je gehört hatte, ob es Gott überhaupt gibt. Ich habe gedacht, vielleicht hast du dir das alles eingebildet, du bist in der Sekte gelandet, du spinnst ja wohl, was hast du denn getan? Die Leute sind alle gegen dich, du sollst angeblich solche Sachen getan haben. Es wurde richtig dramatisch. Es ging über Monate und immer wenn ich versuchen wollte, mich zu verteidigen, wurde das Ganze nur schlimmer. Schließlich wurde es so schlimm, dass ich meinem Mann eines Tages sagte, sag mal, tick ich nicht mehr richtig? Sag mir mal die Wahrheit, bin ich vielleicht nicht mehr ganz normal? Vielleicht so wie die Leute in den Psychiatrien. Du tust was und dann sagst du, das hast du nie getan. Und ich habe wirklich, ich habe angefangen, an mir selber zu zweifeln, weil das Ganze so schlimm wurde und ich konnte nicht verstehen, dass Gott nicht eingriff. Und ich wusste in meinem Herzen, dass ich das nicht getan hatte. Das waren Lügen gewesen, Lügen, Lügen, Lügen. Und ich konnte Gott nicht verstehen, warum er nicht eingriff vom Himmel. Und ich wurde bitter und ich wurde böse und ich konnte Gott nicht mehr hören. Und ich habe mich isoliert und ich habe mich abgewandt von den ganzen Leuten und ich habe gesagt, Gott, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich eines Tages so verzweifelt war, dass ich an meinem Schreibtisch saß und ich habe gesagt, Gott, ein allerletztes Mal, wenn du wirklich da bist und wirklich noch reagierst, gib mir eine Antwort, was ich tun muss. Und mir hat es immer geholfen, wenn ich mal so ganz verzweifelt wurde. Und dann gab Gott mir nur einen Gedanken in mein Herz. Vergib denen, die dir Böses tun. Da habe ich gedacht, das kann ich nicht. Hey, was verlangt er von mir? Die, die mir über Monate nur Böses getan haben, meine besten geistlichen Freundinnen hatten sich von mir abgewandt inzwischen. Ich will die Geschichte gar nicht so dramatisch erzählen, wie sie war. Sie war grausam. Und ich konnte nicht verstehen, wie so geistliche Menschen, die im Dienst stehen, die Gott hören, sich abwenden von dir aufgrund von Lügen. Und habe ich gesagt, das kann ich nicht. Deshalb komme ich an diese Stelle, wo Jesus sagt, vergib denen, die dir Böses tun. Und dann irgendwie wurde mir plötzlich klar, wenn Gott sagt, ich soll vergeben, dann brauche ich das nur aussprechen. Dann brauche ich das nicht fühlen. Und dann habe ich gesagt, und im Namen Jesu, ich vergebe diesen Leuten, die mir Böses tun. Ich meine das nicht so, aber ich sag's. Ganz ehrlich, ne? Ich habe einfach gesagt, ich vergebe denen. Und weißt du, was dann passierte? In dem Moment brach etwas in meinem Herzen. Diese schreckliche Wand, die ich mir aufgebaut hatte, diese Bitterkeit, die fing an zu krumbeln, so zu brechen. Und als ich einen Augenblick da saß, da dachte ich plötzlich, wer weiß, warum die das tut? Wer weiß, warum die so vom Teufel gebraucht werden kann? Denn mir wurde plötzlich klar, dass das nicht die Person war, die mir Böses tat, sondern dass es der Satan war, der gegen mich ging. Und dann bin ich zu einer Person gegangen, die geistlich ganz, ganz wunderbar Gott hört und habe gesagt, ich möchte dir nichts erzählen, was mir passiert ist, aber ich bitte dich, bete mal für mich und gib mir eine Antwort, wenn Gott dir etwas sagt. Und am nächsten Tag kam sie zu mir und sie hat gesagt, genau das, was mir passiert war. Sie sagt, du arbeitest in einem Team und die Frau und du hast dein Leben Gott übergeben. Du hast gesagt, Herr, hier ist mein Leben, du kannst mit mir machen, was du willst. Und dann war der Teufel so wütend, der hat alles genommen, was er nehmen konnte und hat es gegen dich aufgebaut. Und ich sehe, wie du einen riesigen Abfallhaufen vor dir hast, von lauter schlimmen Dingen, die passiert sind. Und alles ist barrikadiert, du kannst nicht weiter. Aber Gott steht neben dir und er streitet für dich. Du sollst ganz stille sein, er macht jetzt den Bahn. Oh, ich war dankbar. Ich wusste wenigstens, ich tick noch richtig. Ja, du kommst an einen Punkt, wo du denkst, jetzt bin ich beknackt, jetzt bin ich verrückt geworden, jetzt kann ich nicht mehr normal denken. Und jetzt wusste ich wenigstens, ich bin doch noch irgendwo richtig. Gott ist noch bei mir. Und ich konnte seitdem wieder seine Stimme besser hören. Und dann hat sich erstmal gar nichts verändert, aber ganz kurze Zeit, ich meine, es waren 3-4 Wochen später, ist die ganze Geschichte offenbar geworden. Richtig, wie sie wirklich ist. Und alle sind erschrocken. Alle Beteiligten. Vor allen Dingen alle die Geistlichen. Und wisst ihr, Gott lässt es manchmal zu, dass wir selbst unter Christen erleben, wie Dinge zwischen uns entstehen, um uns alle abzubringen von der Berufung Gottes. Dass böse Gerüchte entstehen oder Lügen oder irgendwelche falschen Eindrücke oder irgendwas dazwischen kommt. Und lass dich nicht abbringen. Vergib denen, die das sagen. Lass sie los. Gott kann viel schneller an die Personen heran. Und es ist wirklich Wiederherstellung passiert. Wir wurden ganz liebevoll wieder in die Arme genommen. Und man hat sich, hunderte Male bei mir entschuldigt, dass man das geglaubt hat über mich. Und ich habe das nie wieder erlebt, dass so etwas Böses passieren durfte. Aber was hat es bei mir bewirkt? Was Wunderbares. Ich bin so zerbrochen worden. Und ich wusste, ich bin nur noch in meiner Arbeit im Reich Gottes, weil er mich berufen hat. Nicht, weil irgendjemand mich versuchte rauszuziehen. Gott lässt nie zu, dass dir etwas passiert, was nicht passieren darf. Aber er möchte, dass du begreifst, welche Liebe er für dich hat. Er hält dich auch in diesen Tagen, wenn du so abgelehnt wirst und so verachtet wirst und wenn über dich gelogen wird. Ja, und so habe ich dann erlebt, wie Gott mich rausgerettet hat und wie ich Vergebung wirklich aussprechen darf. Und heute weiß ich, es ist ganz einfach. Du brauchst nichts fühlen. Du brauchst nur sagen, ich vergebe. Ich vergebe. Und deswegen sagt uns das Wort Gottes so deutlich. Sprich es aus. Vergib den Personen. Und heute bin ich von den Gefühlen her geheilt. Weißt du, Gott hat das alles geheilt. Ich bin nicht mehr bitter gegen diese Situation. Und auch damals, ich habe sehr schnell begriffen, dass ich die Bitterkeit loslassen kann. Dass das der Teufel war und nicht Menschen. Unser Vater, unser tägliches Brot gib heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Da liegt noch ein tieferer Schlüssel. Und das ist der Erfolg für Gebet. Wenn du etwas nicht vergeben willst, wird Gott dir die Schuld nicht erlassen. Und das heißt, deine Gebete werden nicht erhört. kannst beten wie ein Weltmeister. Kannst in jeder Gebetsstunde sitzen. Ich habe so ein paar in meiner Gebetsstunde. Die sind so bitter. Und deren Gebete werden nicht so erhört, weil sie nicht loslassen wollen, diese alte Schuld. Etwas, was ganz, ganz schlimm gewesen ist. Sie wollen es nicht loslassen. Tut es, dann werden eure Gebete erhört. Ein Kapitel weiter, Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Da kommen jetzt die ersten großen Verheißungen. Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Das ist überhaupt der ganze Schlüssel für Gebet. Bittet und es wird dir manchmal gegeben. Bittet und wenn der Herr will, gibt er dir was. Was steht da? Bittet und es wird euch gegeben werden. Und auch noch schriftlich. Gott hat es versiegelt. Wenn du mich bittest, werde ich dir geben. Suche mich und du wirst mich finden. Klopf an und es wird geöffnet. Jeder Bittende. Nur die Katholischen? Nein. Nur die Charismatiker? Nein. Jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, du ihm einen Stein gibst? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange gegeben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Eigentlich könnten wir mit dem Vers schon gleich anfangen zu beten. Bittet und es wird dir gegeben. Suche und du wirst finden. Klopf an und es wird aufgetan werden. Und ich bin ein lebendes Zeugnis, dass das funktioniert. Immer. Und ziemlich verrückt. Ich möchte euch jetzt einfach mal so ein paar verrückte Sachen sagen, die ich ausprobiert habe. Wir haben nie viel Geld gehabt, als wir Missionare waren. Ganz wenig Geld, muss ich dazu sagen. 300 Mark damals, das sind, weiß nicht, Schillinge. Mal sieben, ne? 2000 Schillinge oder so. Und das war nicht genug zum Leben und nicht genug zum Sterben, habe ich immer gesagt. Da kann man nichts von machen. Und davon haben wir einige Zeit leben müssen. Wir sind im Glauben rausgegangen als Missionare, ohne Missionsgesellschaft, ne? Und einfach nur geglaubt, Gott hat uns gesandt und er wird uns versorgen. Hat er auch, ganz toll. Aber wir hatten nicht viel Geld. Und so hatten wir auch nur ein altes Auto. Und ich war es leid, diese alte Kiste. Ständig musste sie repariert werden, ständig war irgendwas dran. Ich hatte auch nicht große Gefühle, wenn ich mit ihr los, mit dem Auto losfuhr, dass es gut ist. Und ich war es leid. Und eines Tages habe ich gesagt, Vater im Himmel, wenn ich selbstständig wäre oder ich würde in der Wirtschaft sein, ich könnte mir ein anständiges Auto kaufen, ich könnte normal leben. Und jetzt diene ich dir mit allem, was in mir ist. Und ich lebe wie ein armer Mensch und das kann doch wohl nicht die Wahrheit sein. Und dann hat er mich eines Morgens an diesen Vers geführt, bittet und es wird euch gegeben werden. Und da habe ich gedacht, ich fange jetzt einfach an zu bitten, um einen neuen Wagen. Einen nagelneuen Wagen, einen schönen Wagen, einen Geländewagen mit allem, was dazu gehört. Und ich habe angefangen zu beten und ich hatte die Gewissheit, dass Gott mich hört. Ich wusste, ich darf sogar sagen, was ich haben möchte, welches Auto ich haben möchte und was genau. Ja, und dann muss natürlich auch immer die Taten folgen. Jetzt kommt die Spannung. Ich habe also um den nagelneuen Wagen gebeten und ich hatte den Glauben, Gott hat mein Gebet gehört. Und jetzt habe ich gedacht, wie wird das jetzt machen? Wir hatten kein Geld. Und ich hatte auch keine Möglichkeit, irgendwo jetzt Geld zu bitteln und zu betteln von jemandem, der vielleicht sehr reich ist. Und ich hatte wieder einen Auftrag. Ich musste nach Deutschland zurückfliegen, weil ich etwas erledigen musste. Und ich hatte einen Abend Zeit. Und da hatten die Jugendlichen mich eingeladen, dass ich zu ihnen predigen darf und sprechen darf. Und dann habe ich gesagt an dem Abend, ich habe ein Anliegen in meinem Herzen, dass Gott etwas Gewaltiges tun will. Er will ein Wunder tun. Ich wusste, die Jugendlichen können mir nicht Geld geben. Aber ich bitte ihn einfach, dass er heute Abend antwortet. Vielleicht habt ihr einen Eindruck. Und dann kam ein geistlicher Eindruck, das, was erbeten worden ist, hat Gott erhört. Dann habe ich gesagt, ist das für irgendjemanden von euch hier? Und die haben alle gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, das ist für mich. Ich habe für etwas gebetet. Und ich weiß, es ist erhört. Gott hat erhört. Aber ich habe noch nichts gesehen. Und dann habe ich was ganz Mutiges gemacht, was ich jetzt nicht empfehlen möchte, dass das jeder tun darf. Aber ich wusste das, dass ich das tun sollte. Ich bin am nächsten Morgen losgefahren zu einem Toyota-Händler. Da stand der Wagen genau, wie ich ihn erbeten hatte. Weiße Farbe, große Cowbars, alles dran. Und ich bin reingegangen und habe gesagt, ich kaufe diesen Wagen. Und als ich rausging, habe ich gedacht, jetzt, du bist ja wohl völlig blablabla. Was hast du jetzt getan? Aber ich hatte einen Schritt im Glauben getan. Und jetzt wusste ich nicht, ist das jetzt verrückt oder ist das richtig? Wie soll ich jetzt reagieren? Und dann habe ich schnell meine Freundin angerufen, Suzette Hatting. Und ich gesagt, Suzette, ich habe was ganz Verrücktes getan. Gott hat zu mir gesagt, ich soll ihn bitten und er wird es mir geben. Jetzt habe ich unterschrieben, dass ich ein neues Auto kaufe, aber ich habe das Geld noch nicht. Dann hat sie gesagt, hast du das wirklich von Gott empfangen, das Wort? Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich von Gott empfangen. Sagt sie, dann kann nichts schief gehen. Steh auf dem Wort! Oh, und ich habe die Nacht nicht geschlafen und habe gesagt, hey, ich stehe auf dem Wort, ich stehe auf dem Wort. Du wirst es versorgen, du wirst es mir geben. Und dann kam eine Hiobsbotschaft. Mein Vater kam zu uns, der uns immer ein bisschen Geld geschickt hatte, so 200 Mark, und hat gesagt, Schatz, wir müssen das ganze Geld streichen. Wir haben eine größere Ausgabe in der Gemeinde. Wir können euch nicht mehr unterstützen. Ihr müsst vom Missionsfeld zurückkehren. Wir können euch kein Geld mehr geben. Und ich hatte für ein neues Auto gebetet. Und ich wollte eher noch ein bisschen Gehaltserhöhung haben. Und genau das Gegenteil wurde mir gesagt. Und wisst ihr, was ich da in meinem Inneren gesagt habe? Teufel, du bist ein Lügner. Ich werde ein neues Auto mit nach Hause nehmen und eine Gehaltserhöhung und ich gehe nicht zurück, ich gehe vorwärts. Nicht zu meinem Vater. Mein Vater war nicht der Lügner, sondern der Teufel. Ne? Richtig verstehen. Und ich habe das im Glauben gesagt, noch gezittert dabei. Ich wusste nicht, wird das jetzt funktionieren, wird das nicht funktionieren. Und genauso hat Gott es gemacht. Wir bekamen eine große Summe Geld auf unser Konto überwiesen. Niemand wusste, dass wir für ein neues Auto glauben. Wir konnten das Auto bezahlen, die Verzollung bezahlen, die Verschiffung bezahlen. Das Auto ist nach Afrika geschifft worden. Genau das, was ich unterschrieben hatte. Wir bekamen eine Gehaltserhöhung und keine Verminderung und wir wurden unterstützt. Du musst manchmal einfach im Glauben einen Schritt machen und sagen, Herr, ich vertraue dir. Du musst mich jetzt einfach durchziehen. Und du darfst aber zittern und sagen, heute bin ich nicht mehr im Zittern und sagen, heute habe ich ganz andere Objekte, für die ich glauben muss, es geht um Millionen. Aber damals war es um ein paar tausend Mark. Aber Gott ist treu, wenn wir ihm vertrauen. Du darfst ihn bitten und er wird es dir geben. Da kann jetzt jemand sagen, naja, warum brauchst du ein neues Auto? Kannst du auch ein gebrauchtes brauchen. Weißt du, Gott ist nicht im Business von alten Autos. Ehrlich nicht. Er ist unser Vater, der uns versorgt. Und seitdem habe ich nur noch neue Autos. Und Gott hat mir jedes Mal ein neues geschenkt. Und inzwischen habe ich auch Autos schon verschenkt. Dass ich anderen Autos geschenkt habe, habe gesagt, hier ist mein Auto und Gott hat mir ein neues geschenkt. Aber immer, wie der Herr es dir zeigt. Ne? Nicht kopieren. Ich möchte euch das als Ermutigung sagen, wenn Gott dir etwas zeigt in dein Herz, tu es und halt fest. Es kann nicht fallen. Er hat es hier gesagt, schriftlich, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Einen anderen Wunsch, den ihr auch alle habt, ganz sicher bin ich mir. Ich habe in dieser kleinen, engen Gemeinde, in der ich groß geworden bin, als Pastorentöchterchen, nie die Größe Gottes gesehen. Es war immer alles so ärmlich, erbärmlich und so gerade am Minimum. Die Leute haben immer so, ach, der liebe Herrland, hoffentlich ist er bei uns gelebt, am Minimum. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht Christentum sein. Die Bibel sagt doch, dass der Herr die Blinden heilt und die Lahmen gehen lässt und dass er seine Herrlichkeit den Menschen schenkt und sie werden seine Worte hören. Und alle diese Dinge habe ich gelesen als Kind. Und es nicht gesehen bei den Leuten, die ich vor mir hatte. Und ich kann mich erinnern, dass ich mein Tagebuch geschrieben habe als 12-Jährige. Das ist nicht Gott. Ich will nichts mit diesen Menschen zu tun haben, die auf der einen Seite so heilige Gebete sprechen, aber zu Hause sich zanken und streiten und bitter und böse sind. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will den Gott finden, der so verrückt und begeistert sein muss, dass man nur noch Freude hat und Frieden. Und ich glaube, den Wunsch habt ihr alle in eurem Herzen, dass dieses Minimum im Christentum nicht da ist, sondern dass man in ein Maximum kommt, wo er ist. Und diesen Wunsch hatte er in mein Herz gelegt. Und deshalb, suchet und ihr werdet finden. Gott hat so gnädig sofort reagiert, als ich 21 Jahre alt war. Ich wollte studieren, ich wollte eigentlich ein Professor für Chirurgie werden. Da hat Gott zu mir gesprochen, eines Tages in meinem Herzen, ich habe größere Pläne für dich, als was du für dein Leben hast. Wenn du ja sagst zu mir, folge mir nach und du wirst meine Zeichen und Wunder sehen. Und dann habe ich mein Studium an Nagel gehängt und habe gesagt, Herr, hier bin ich, führe mich. Und mit 21 habe ich geheiratet und wir sind sofort, ohne überhaupt einen Haushalt zu starten, ohne alles, aufs Missionsfeld hinaus. Und wir sind, wie gesagt, mit einem Köfferchen losgereist. Angela erzählte so süß, wie sie nach Österreich gekommen ist, mit so einem alten Wohnwagen, Auto und einem Koffer. Und genauso wir auch. Wir hatten einen Wagen bekommen und einen alten Wagen und einen Koffer. Und damit sind wir nach Afrika. Wir sind übrigens durchgefahren durch die Wüste von Europa, weil wir dachten, das ist der günstigste Weg. War der interessanteste. Und ich sage dir eins, Gott hat sich mir so gezeigt, wie er wirklich ist. Ich habe den Gott der Zeichen und Wunder gesehen, jeden Tag. In einer Weise, dass er meinen ganzen Verstand völlig erweitert hat. Er hat mir so viel gezeigt, was er kann. Ich habe gesehen, wie ganze Städte, die muslimisch sind, zum Glauben gekommen sind. Wie Leiter, muslimische Leiter gesagt haben, ich will Jesus nachfolgen und ihre Religion gewechselt haben, ihre Moschee in eine Kirche verändert haben. Wie Zeichen und Wunder geschehen sind. Die Lahmen aus den Rollstühlen gestiegen sind. Blinde zu Hunderten sehend geworden sind. Das durfte ich immer wieder miterleben. Das ist der Gott, der uns begegnet. Und ich habe da oft gestanden und habe gesagt, mein Gott, wenn ich das mal eines Tages Menschen sagen könnte, was du tust. Und genau das wollte er. Dass ich ihn sehe, über 20 Jahre, wie er ist. Er ist fantastisch, er ist gewaltig, er ist voller Spaß und voller Freude. Er hat so viel Gutes vor für seine Kinder. Und er will nicht, dass wir einen Tag Not leiden, sondern dass wir sein Wort proklamieren, dass wir seine Zeichen und Wunder tun und dass wir über diese Erde gehen als seine Ambassadors, als seine Botschafter. Und ein Botschafter hat eine enorme Autorität und wird ausgestattet mit allem, was er braucht, um die Botschaft zu proklamieren. Und genauso ist unser König der Könige und Herr aller Herren. Und deshalb seid ihr heute Morgen hier. Und deshalb Gebet heißt, dass du das erwartest, was er kann. Und er liebt es, sich zu zeigen in seiner Herrlichkeit. Und alles andere ist Minimum. Jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet. Das sagt er uns hier. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Gott gibt kein Böses. Das ist der Teufel. Merkt euch das. Jetzt eine Person, die ich liebe. Matthäus 14, 22. Wir werden übrigens heute das alles ausprobieren. Also ihr seid hier nicht in einer Seminar, sondern in einem Workshop. Wir werden nachher zusammen beten und ich werde euch zeigen, wie das geht. Matthäus 14, 22 bis 33. Hier ist einer von den ganz Radikalen, Petrus. Und wie probiert er das aus? Da könnt ihr sehen, wie man im Gebet langsam vorwärts geht. Ganz toll. Jesus ist mit ihnen zusammen und jetzt sagt es, und sogleich nötigte er die Jünger, also er bat sie, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer voranzufahren, bis er die Volksmengen entlassen hatte. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich alleine auf einen Berg, um zu beten. Also dieses immer wieder Gott suchen, das ist etwas ganz Normales. Jesus hat es auch getan. Er hat den Vater immer wieder gesucht im Gebet. Als es aber Abend geworden war, war er dort alleine. Und jetzt, das Boot war mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Jesus ist immer da, wenn du Not hast. Merkt ihr das? Er hat dich niemals verlassen. Er verlässt dich niemals. Wir haben manchmal das Gefühl, er lässt uns alleine. Und das Gefühl habe ich mehrmals durchlitten. Ganz dramatisch. Gleich am Anfang, als wir aufs Missionsfeld gingen, wurde mein Mann ganz, ganz schwer malariakrank. Und malariakrank heißt, dass deine Blutzellen sich zerstören und mit jedem Fieberschub kommen wieder neue Blutzellen, die zerstört werden und du kannst ganz schnell sterben. Und mein Mann lag im Krankenhaus und hatte hohes Fieber und er war nicht mehr zu kurieren, keine Medizin schlug an. Und dann haben die Ärzte mich gerufen nach 9 Tagen und haben gesagt, Frau Wendland, heute Nacht wird Ihr Mann sterben. Und wenn ihr ihn gesehen hättet, hättet ihr alle sofort gesagt, ja, der Mann liegt im Sterben. Er war nicht mehr ansprechbar, er lag völlig apathisch, abgemagert, er hat keine Nahrung zu sich genommen. Und wenn er zu sich kam, hat er nur gesagt, ich will sterben. Er hatte sich selber auch aufgegeben. Und ich war blutjung, gerade mit meinem Mann rausgegangen, 22 Jahre alt. Hier liegt mein Mann sterbenskrank. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe gedacht, habe ich wieder Gott falsch gehört? Weißt du, es kommen die Gedanken, dass du sagst, habe ich denn die Berufung falsch gehört? War das alles ein Fehler, dass wir hier rausgehen nach Afrika, dass wir jetzt hier sitzen in einem Land, wo mich keiner kennt, ganz alleine? Ich wusste nicht, wie ich beten sollte. Ich sage, die meisten Gebetserhörungen habe ich erlebt in Zeiten, wo ich nicht wusste, wie man betet. außer wie ich es gelehrt war als kleines Mädchen. Und ich kann mich erinnern, dass ich zu dem Arzt ganz mutig sagte, er bat mich, meinen Mann aus dem Krankenhaus zu holen, weil er war ein sehr renommiertes Krankenhaus, das beste in der Stadt, Lagos, Nigeria. Und er sagte, würden Sie Ihren Mann aus dem Krankenhaus holen? Ich möchte nicht, dass er hier stirbt. Weil er wollte diesen Skandal nicht, dass die Leute hören, in seinem Krankenhaus verstirbt ein Europäer, ein junger Mann. Und ich habe die Kraft nicht gehabt, meinen Mann zu tragen. Und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, ich gebe Ihnen keine Schuld. Ich werde es nicht publik machen, dass mein Mann hier verstorben ist. Bitte lassen Sie ihn die Nacht noch liegen. Ich schaffe es nicht, ihn rauszuholen. Und ich wohnte ziemlich weit weg vom Krankenhaus. Und ich habe gesagt, ich gebe Ihnen auch keine Verantwortung, weil ich glaube, dass Gott die letzte Verantwortung hat über Leben und Tod. Aber geglaubt habe ich es auch nicht mehr richtig. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war völlig wie benommen. Und ich kann mich erinnern, ich bin nach Hause gefahren in unser Haus, das 40 Kilometer entfernt war. Und ich war so alleine. Kein Mensch wusste, wo ich war. Ich hatte kein Telefon, um jemanden anzurufen. Wir waren in einem Dorf, völlig abgeschnitten, kein Wasser, kein Strom, also richtig Dorf, Afrika. Und ich lag da alleine und ich habe mich auf den Fußboden gelegt und habe gesagt, Gott, wo warst du, wo bist du? Es ist alles aus, ich bin hier am Ende und ganz alleine und niemand ist da. Aber wenn das der Teufel ist, der soll mich verlassen. Mit dem habe ich nichts zu tun. Und ich bitte dich, Gott, dass du jetzt mir irgendwie hilfst. Und dann bin ich vor Erschöpfung eingeschlafen. Und wenn du nicht beten kannst, hat Gott seine Methoden, andere zum Beten zu ermutigen. Das habe ich nicht gewusst. Am nächsten Morgen, ganz früh um 6, klingelt es an der Tür draußen. Also das war so eine Schelle, ne? Die man so, brrr, damit man was hört. Ich habe mich erschrocken, habe ich gedacht, was jetzt los? Und dann kam so ein ganz elegant gekleideter Afrikaner, weiß gekleidet, stand an der Tür. Und er sagt, ich bin Missionar aus Amerika und ich bin in Lagos gelandet, erst vor einigen Tagen. Und ich habe in dieser ganzen Nacht einen Eindruck gehabt, dass hier eine junge Familie ist und der Todesengel steht an ihrer Tür. Und ich habe die ganze Nacht im Gebet gestanden und habe im Frühgebet um 5 die Pastoren gefragt, gibt es hier eine junge Missionarsfamilie, die gerade in die Stadt gekommen ist? Ich möchte sie aufsuchen. Und einer der Pastoren hat gewusst, dass sie da draußen im Dorf wohnen. Und ich will ihnen nur sagen, Gott streitet für sie. Und er hatte mich gesegnet, für mich gebetet, aber ich wusste noch nicht, ob mein Mann lebt oder tot ist. Der war 40 Kilometer entfernt, ohne Telefon, ohne Verbindung. Und ich wusste, es ist jetzt alles entschieden heute Morgen. Entweder ist er noch am Leben oder er ist schon tot, was auch immer geschehen ist. Ich habe in Ruhe meine Kinder, ich hatte 2 Kinder schon und habe den Hund versorgt und die Kinder erstmal Essen gegeben. Ich konnte selber gar nichts mehr essen. Und bin dann in den Wagen gestiegen und so gegen 10 Uhr beim Krankenhaus angekommen. Und die kleinen Krankenschwestern kamen angelaufen, ganz aufgeregt. So Afrikanerin mit weißen Hütchen, weißt du, so, die sehen ganz süß aus. Sister, komm! Your husband is well, dein Mann geht's gut, dem geht's ganz gut, schnell, kommen Sie rein. Und ich war ganz benommen, ich konnte mich gar nicht mitfreuen und bin dann die Treppe rauf in sein Zimmer und da sitzt mein Mann im Sessel, noch schwach. Er hatte sich morgens alle Drainagen rausgezogen, hatte sich unter die Dusche gestellt und als die erste Nachtschwester reinkam, um zu sehen, ob er nun tot war, hat die sich so erschrocken, die ist schreiend durchs Hospital gerannt, weil sie dachte, jetzt ist er verschwunden, die Leiche. Und er stand unter der Dusche und hat sich geduscht. Und er sagt, Jesus ist mir begegnet heute Nacht und er hat mich wieder von den Toten zurückgeholt. Er hat mich errettet, er hat mir das Leben neu geschenkt. Und dann mussten wir warten, bis die große Visite ist. Wir mussten ja auch noch unsere große Rechnung bezahlen. In Afrika musst du alles bar bezahlen. Und dann kam der Oberarzt mit seinen 7 Ärzten und da standen sie alle um uns herum, ganz würdige Afrikaner, so richtig mächtige Männer. Und dann hat der Oberarzt mir gesagt, Frau Wendland, da hat der Chefarzt oben eingegriffen. Haben wir nichts mit zu tun. Und der Chefarzt hat da eingegriffen. Also wenn du nicht weiter weißt, Gott hat Möglichkeiten, wie andere für dich beten. Da war dieser Missionar, der heute noch nicht weiß, was daraus geworden ist. Den sehe ich vielleicht im Himmel wieder. Dieser Mann oder auch ein Engel. Gebetet für uns. In der Nacht, wo ich nie beten konnte. Gott ist treu. Deshalb, Gebet ist keine Kunst. Gebet ist einfach nur dein Herz ausschütten vor ihm. Sagen, wie es dir geht. Sagen, was du brauchst. Aber seine Zusagen festhalten. Mehr nicht. So, jetzt gehen wir zu Petrus, dem Verrückten. Matthäus 14. Boah, das liebe ich, diese Geschichte. Von Vers 22. Achso, da waren wir schon. Und er sieht die Jünger deswegen habe ich das erzählt. Er sieht, dass sie in Not sind, mitten auf dem See, Jesus. Und er kommt ihnen schon entgegen. Er ist bei ihnen in der Not. Sie erkennen ihn nur nicht. Und so geht es uns manchmal auch. Jesus ist mitten in der Not bei uns und wir denken noch, das ist ein Geist oder ein Gespenst oder sonst was. Und Jesus ist da und sie schrien vor Furcht, hatten gar keinen Grund mehr zu schreien. Denn der Schöpfer Himmels und der Erden stand neben ihnen, mitten in dem Bootsunglück. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, seid mutig. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Und ich habe mir sagen lassen, mehr als 360 Mal steht in der Bibel, fürchtet euch nicht. Und denkt daran, theologisch ausgelegt heißt das sehr wichtig. Ganz oft, fürchtet euch nicht.